Teil 10 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 37. Kapitel. Wie im Taumel ging ich heimwärts. Wenn aus unseren Augen ein großes inneres Glück erstrahlt, so leuchtet uns ein Widerschein der eigenen Freude auch aus den Blicken der Begegnenden. Aber so war es diesmal nicht. Wohl erkannten sie mich, das sah ich deutlich, aber nicht Wohlwollen las ich in ihren Blicken, nicht einmal Neugier, nein, dumpfe Fremdheit, feindseliges Misstrauen. Und was sie hinter mir zu tuscheln hatten, war alles. Nur nicht freundlich. Von Feuerzeichen hörte ich etwas, die nachts aus meinem Hause flammten, und dass es da nicht ganz mit rechten Dingen zugehen könne. Mochten sie schwatzen, die unwissenden Narren, was kümmerte es mich? Als ich wieder vor den Toren war, allein in der lächelnd ruhevollen Landschaft, dadurch strömte mich heißes Glücksgefühl und froher Dank, und eine innere Stimme sprach zu mir: »Nun hast du, was du suchest, nun kannst du dich bescheiden. Genieße still dein Glück, lebe friedlich an der Seite deiner Liebsten, lass dich nicht ein ins Tun der Menschen, versuche nicht, dem Schicksal vorzugreifen und erwidere nicht die Gnade, die dir widerfahren mit vermessenem Trotze. Wie ein mildes Licht des Friedens nach einem langen Weg voll Kampf und Irrung leuchtete es auf.« Ergriffen stand ich still und sann und grübelte und kämpfte mit mir selbst, und endlich, befreiend und ermattend, entrang sich meinem wildbewegten Herzen der Entschluss. Ja, ich will verzichten, dankbar will ich sein und fromm und gläubig, vergessen will ich mein vormaliges Leben, all mein Wissen, meine Pläne. Hier will ich leben als ein Bürger dieses Landes, als ein Kind dieser Zeit, ein Gleicher unter Gleichen. Den Menschen helfen und demütig mein Tagewerk verrichten, bis an mein gottgewolltes Ende. Bescheiden will ich sein, will mich bescheiden. Halb heiter, halb entsagend umfasste ich die Landschaft ringsumher mit meinen Blicken begrüßend, Abschied nehmend, und sprach zur mütterlichen Erde, nicht als gewaltiger Eroberer, als friedlicher Bebauer, dienend und nicht herrschend, will ich dich fortan betreten. Ich mußte mich des Traums erinnern, da Konradin und Agathe mir erschienen und von den Zinnen Arnsbachs winkten, beschwörend, Abschied nehmend. Nun war die Deutung klar, beschwörend winkten sie mir zu, ich möge mich bekehren, Abschied nehmend, ich möge Abschied nehmen von meinem früheren Wissen, meinen ehrgeizigen Plänen, sonst müßte ich von ihnen, den beiden Teuern, Abschied nehmen. Aber Gottlob, nun bin ich ja vereint mit beiden. Wie wird Konradin sich freuen, wenn ich ihm von meiner Einkehr, meinem demütigen Verzicht erzählen werde? Bis ins Kleinste malte ich mir aus, wie er zuhören würde, er, der wie kein anderer zuzuhören weiß, wie er mich ansehen würde mit seinen wunderbaren Augen, jenen Augen, aus denen alles Schöne, alles Edle dieser Welt erstrahlt. O du, mein teurer Freund, Zierde der Menschheit, unvergleichlicher! Ungeduldig blickte ich empor, ob ich nicht bald daheim sei. Aber was sah ich da? Dicker, schwarzer Qualm stieg aus dem Schornstein, drang aus den Fenstern und aus dem Dachstuhl, schlugen Flammen. Rasende Angst erfasste mich. Nicht um meine Habe, um Konradin, und ich jagte den Hügel hinan. Nun schon zum zweiten Male heute. Hatte Konradin nicht recht mit seiner Ahnung? Umkehr bedeutet Unglück, und warum hatte er mir mit solch langem Abschiedsblicke nachgesehen? Um Gottes Willen, mag das ganze Haus verbrennen, wenn nur ihm nichts zugestoßen ist. Die Angst schnürte mir die Kehle zu, keuchend, schluchzend langte ich oben an. Die Flammen hatten fast das ganze Haus ergriffen. Die Dachschindeln, von der Hitze der letzten Wochen ausgedörrt, brannten wie Zunder. Ja, selbst die Bäume in dem kleinen Garten vor dem Hause begannen zu glimmen. Wo war Konradin? Ich rief ihn überall, bis mir die Stimme schier versagte. Keine Antwort. War er vielleicht zum Glücke ausgegangen, oder war er im Hause drinnen in den Flammen, erstickt, verbrannt. Es war nicht auszudenken. Ich muss ins Haus und koste es mein Leben. 9-mal versuchte ich es und 9-mal musste ich zurück vor dem höllisch heißen Brodem, der mir entgegenfuhr, und vor dem flammenden Gebälke, das sich krachend von der Decke löste. Wie es mir gelang, in diese Lohe einzudringen, weiß ich nicht, kann ich nicht begreifen. Drinnen fand ich ihn, auf dem Boden liegend. Ich schleppte ihn mit mir. Wie ich wiederum hinausgelangte, geblendet, mit versenkten Haaren, blutend und zerfetzt, bleibt mir ein Rätsel. Ich stürzte mich auf den geborgenen Körper. Entsetzt, gelähmt, fuhr ich zurück. War das denn Konradin? Dies armselige, verkohlte Bündel Fleisch war Konradin? Die goldenen Locken weggebrannt, und wo das Cherubins Angesicht lächelte, da bleckte ein entsetzter Stumpf. Die rechte Hand des Leichnams umklammerte die Glühlampe, und in der linken hielt er die verkohlten Reste eines Handtuchs. Nun war die Ursache des Brandes leicht erklärt. Konradin hatte sich, wie auch sonst, nach der Arbeit an der Staffelei die Hände gewaschen. Mit der feuchten Hand griff er nach der Glühlampe. Sie war schlecht gesichert, so daß der Strom ihn traf. Mit voller Wucht, denn das Unglück wollte es, dass seine Hand noch nass war, und Wasser leitet die Elektrizität besonders gut. Betäubt, vielleicht schon tot, stürzte er zusammen. Seine Kleider fingen Feuer, und der Brand, gefördert durch die übergroße Hitze, konnte ungehindert um sich greifen, und wenn den Unglücklichen nicht schon der Strom getötet hatte, so taten's umso sicherer die Flammen. Ich war völlig von Sinnen, wie gelähmt, unfähig zu denken, mich zu rühren. Hingekauert vor dem Leichnam sah ich dem Spiel der Flammen zu, sah ruhig zu, wie das ganze Haus bis auf die Mauern niederbrannte. Alles hatte der Brand verzehrt, nur die Maschine nicht und ein Gebetbuch, das wie durch ein Wunder unversehrt geblieben war. Ich fand es an der Stelle, wo Konradin gelegen hatte. Sein Körper hatte es vor dem Brand geschützt. Konradin hatte das Buch mit Federzeichnungen etwa in der Art geschmückt, wie Albrecht Dürer die Handbibel des Kaisers Maximilian. Dieses Gebetbuch mit seinem zeichnerischen Schmuck war alles, was von Konradins Schaffen übrig blieb. Schon hatten die Flammen alles Brennbare vernichtet, da fiel ein heftiger Gewitterregen und rettete so wenigstens die Bäume vor den Flammen. Es war wie grausamer Hohn. Wäre der Regen nur um 2 Stunden früher losgebrochen, so hätte er den Brand noch rechtzeitig gelöscht. Konradin wäre vielleicht noch am Leben. So verharrte ich den ganzen Abend und die ganze Nacht unter Regen, Blitz und Donner, schlief nicht und wachte nicht, dachte nicht, regungslos und tränenlos. Kauerte vor den rauchgeschwärzten Trümmern meines Hauses, wie ein Gespenst vor seinem offenen Grabe. Und als der kühle Morgen graute, als jene düstre Stunde des Erkennens nahte, die bleiche erste Morgenstunde, die uns die graue Wirklichkeit der Dinge zeigt, da fand ich endlich Worte, fand ich Tränen. Nach dem fahlen Schimmer, der am fernen Horizonte aufstieg, reckte ich die Hände und schrie mit heiserer, hasserfüllter Stimme, »Jetzt sind wir quitt!« Dass ich ein zweites Mal zum Bettler wurde, ohne Murren hätte ich's ertragen. Bettelarm, ein Schiffbrüchiger, war ich ja angelangt im 17. Jahrhundert. Aber dass mir der Freund entrissen wurde, der einzige, der mich verstand, dem ich mich anvertrauen konnte, der mir gut war, das war die Antwort auf meinen demütigen Dank, auf mein bußfertiges Entsagen. Das ist die Liebe des Allerbarmers? Nein, das ist Teufelshohn. Hier hatte die Natur einmal ein Meisterwerk gebildet, schön wie ein Gott und arglos wie ein Kind, einzig dem Guten zugetan und von dem Glauben an das Göttliche erfüllt, und ein Künstler ohne Gleichen, und dieser Einzige muß sterben, vorzeitig, namenlos, und seine Werke, welche durch die Jahrhunderte hätten leuchten müssen, liegen auf der Brandstatt, vom Wind verstreute Asche. Zeigt das nicht aufs Neue, wie sinnlos alles ist? Wer hatte nun Recht behalten? Ich, der starre Gottesleugner, oder der arme Freund, der meinen gottesleugnerischen Trotz voll frommen Eifers zu bekehren suchte? der immerdar den hochgelobten Namen Gottes pries. Ach, ahnte er nicht sein frühes Ende, hatte er nicht stets gefürchtet, dass mein vorzeitiges Wissen Unheil bringen werde über mich und über ihn? Wehe, meine Maschine hat ihn ja getötet. Was war das? Warnung, Strafe oder Zufall? Aber Gamsu Letuba, auch dies zum Guten. Auch diese letzte schreckliche Prüfung soll mir eine Lehre sein, ein Fingerzeig. Hatte ich nicht dort unten in der Kirche die Hände gefaltet und gebetet? Schwach war ich gewesen, untreu wollte ich mir werden, abtrünnig meiner Sendung, genarrt durch einen Zufall, durch Weihrauch, Dunst, durch einen Lichtreflex. Aber nun bin ich rechtzeitig gewarnt, nun weiß ich, was ich zu erwarten habe, wenn ich auf Gott vertraue. Nein, niemandem vertrauen, nur mir selbst und jetzt erst recht den Kampf beginnen, dem ich in einem Augenblick der Schwäche feige entsagen wollte. Nachtschwarz ist der Weltenraum, den wir von goldenem Licht durchflutet glauben, und was das arme, bange Herz als weisen Schöpfer anbetend ersehnt, ist ein fühlloses Nichts. Was immer Gutes und Erhabenes geschaffen wurde, dem Nichts ist's trotzig abgerungen worden. So schritt ich auf und nieder vor den Trümmern meiner Habe, vor dem Leichnam meines Freundes, bald gramvoll sinnend, bald die Hände ringend, bald düstre Verwünschungen murmelnd, tragischer Aberwitz. So verfluchte ich der Gottheit, die ich leugnete. 38. Kapitel. Droben hielt ich es nicht länger aus, bei dem Leichnam und den rauchgeschwärzten Trümmern. Allzu sehr verwirrte und verdüsterte der Anblick mein Gemüt. Ich suchte Fassung, Sammlung, Klarheit. Ich stieg hinab und wanderte hinaus, weit hinaus ins Freie. Wo heute freundliche Siedlungen liegen und sich wohlbestellte Felder reihen, dort dehnten sich nun wilde Forste, und die breite, glatte Landstraße von heute war ein rauer Karrenweg. In träge Träumerei versunken ging ich dahin, des Weges wenig achtend. Dumpfe Schwüle herrschte. Es regte sich kein Laut, kein Lüftchen. Bange Erwartung durchzitterte die Stille. In Nürnberg war der Schwedenkönig Gustav Adolf eingezogen, und vor den Toren der hilfsbereiten Stadt bezog er ein verschanztes Lager, und fliehende Landleute brachten die Kunde, daß an die Spitze der kaiserlichen Soldateska aufs Neue der Wallenstein getreten sei und dem Schwedenkönig in Eilmärschen mit ungeheurer Heeresmacht entgegenziehe. Viele Stunden mochte ich schon gewandert sein, da lud eine liebliche Lichtung zur Rast. Waldmeister Thymian Lavendel duftete ringsum. Zu meinen Häupten zwitscherte schüchtern eine Meise, der Buntspecht tat geschäftig seine Arbeit, und aus dem Waldesdunkel tönte ferne und geheimnisvoll der Ruf des Kuckucks. Auf einem moosbewachsenen Felsen lagerte ich mich und gab mich weiter meinen Träumen hin. Wie dies meine Gewohnheit war, zog ich Bleistift und Notizblock hervor, um zu kritzeln. Es war dies ein Taschenkalender des Jahres 1906, ein ledergebundenes Büchlein. Außen trug es in goldenen Ziffern die Jahreszahl 1906. Ich legte es neben mich aufs Moos und freute mich am Farbenspiel des dunklen Leders auf smaragdenem Grunde und ließ die Sonnenstrahlen auf die Jahresziffer leuchten, die Sonne des Jahres 1632 auf das Jahr 1906, und starrte wie entrückt auf dieses Unding, gleich einem Kinde, das ein buntes Glas vors Auge hält und nun die ganze Welt verzaubert glaubt. Plötzlich fuhr mir durch den Sinn ein Zahlenspiel. Am 10. Dezember 1878 wurde ich geboren, und am 27. April 1906 verschwand ich aus meiner Zeit. Wie viele Tage war ich damals alt? Ich nahm den Stift und rechnete. Genau 10.000 Tage. Nun weiter. Den 27. April 1906 hatte ich zuletzt erlebt im 20. Jahrhundert, und den 11. Juli 1632 erblickte ich zuerst im 17. Jahrhundert. Wie viele Tage liegen dazwischen? Genau 100.000. Um 100.000 Tage war ich zurückversetzt. Das Resultat der sonderbaren Rechnung? 10.000 Tage hatte ich durchlebt, um 100.000 Tage rückzumessen. War da ein tieferer Sinn? Eine noch unenträtselbare Bedeutung? Ich sann dem nach, und wie dies meiner Art halb unbewusst, bedeckte ich das Blatt Papier mit Zeichnungen, Maschinengewehre, Flugzeuge, Haubitzen. Wahrscheinlich, dass der Kriegslärm ringsumher meinem Stifte jene Zeichnungen diktierte. Plötzlich wurde mir das Büchlein unter meinen Augen weggerissen. Ich blickte auf. Ein Reiter hielt vor mir. In seiner Hand schwang er das Buch. Ich fuhr auf, um es dem kecken Störer zu entreißen. Der griff nach seinem Reitstock und ich nach einem Stein. Da erblickte er die Jahreszahl auf dem Kalender, blickte mir ins Auge. Auf seiner höhnisch wilden Miene malte sich sekundenlang Betroffenheit. Er ließ die Gerte sinken, legte fast höflich das Büchlein vor mich hin und fragte, »Was rechnet ihr da hier?« Von sonderbarem Wohllaut, biegsam und doch hart war diese Stimme, wie eine Damaszener Klinge. Man hörte es ihr an, dass sie gewohnt war zu befehlen. Und ich weiß nicht, hatte ich aus meinem Sinnen aufgescheucht nicht Zeit gefunden, mich zu fassen? Wie ein aufgeschreckter Schläfer ein tief behütetes Geheimnis preisgibt oder verlangte die neu errechnete Entdeckung nach Mitteilung oder was wirklich die Herrscherkraft dieser verführerisch machtvollen Stimme? Ich, dem noch nie ein Mensch seine Entschließung aufgenötigt hatte, ich gehorchte. Ich erzählte diesem fremden Reitersmann, dass ich um 100.000 Tage zurückverschlagen worden in den Zeiten. Ich erzählte ihm mein Wunder. Kaum war's gesagt, biss ich mich auf die Lippen voll Unmut. Was hatte ich denn wie ein Schulbub zu gehorchen? Was ging denn diesen Fremden mein eigenstes Erlebnis an? Und musste ich nicht ungläubigen Spott erwarten oder gar Verfolgung und Verdacht? Aber nicht Ungläubigkeit oder Hohn las ich in den Zügen meines Partners. Ekstatisches Verstehen entflammte seinem düstern Blick. Wieder nur eine flüchtige Sekunde, und wiederum lag steinerne Beherrschung auf seinem Angesicht, das Unrast und profunde Unzufriedenheit durchwühlte. In weitem scharlachrotem Mantel, auf dem Reiterhute eine rote Hahnenfeder wie ein Fürst der Finsternis, hielt er vor mir, das fahle Antlitz überstrahlt von feurig dunklen Augen, und zügelte den Rappen, der ungeduldig schnaubend weiter wollte. »Und solch ein Geheimnis verratet ihr dem ersten Besten?« Unwillkürlich entschlüpfte mir die Gegenfrage. »Seid ihr der erste Beste?« Dann fragte er nach dem und jenem aus meiner Zeit und wußte seine Fragen überraschend scharfsinnig zu stellen und hörte ernsthaft zu, den einen Arm auf den Fels gestützt, indes er mit dem Reitstock Kreise auf den Boden zeichnete. Gleichmütig, unbewegt, nicht anders als empfange er einen Gesandten, der ihm von den Indern Neuspaniens berichtete. Dann deutete er auf die Flugzeuge und Feldgeschütze, die ich auf das Blatt gezeichnet hatte, fragte, was das sei, und ließ es sich erklären. »Und sagt, ihr könnt derlei verfertigen?« Mühsam verhaltene Spannung lag in dieser Frage. »Gebt mir 2.000 Mann und gebt mir Geld, und in 5 Monaten baue ich euch 5 Feldgeschütze und 5 Flugzeuge, mit denen ihr in 5 Minuten ein ganzes Heer zerschmettern könnt. Und das ist euch ernst bei eurem Kopf?« Staubwolken wurden am Horizonte sichtbar, und von ferne, wie um die Drohung dieser Frage zu verstärken, tönte dumpfes Rollen. »Glaubt ihr, ich habe Lust zu scherzen?« »Ich schlage ein, hier habt ihr meine Hand, und ich schwör's euch bei den Sternen, ich will euch zu dem Mächtigsten auf dieser Erde machen. Wir wollen uns dann teilen in der Herrschaft über alle Welt.« Wie in einem Flammenmeere unbändiger Herrschsucht leuchtete sein Antlitz. Er streifte die Stulphandschuhe ab und reichte mir die knochig kühle Rechte. Ich bat, »Gönnt mir nur wenige Tage Überlegung.« Inzwischen war ein kleiner Reitertrupp herangekommen, mit Trompetern und Standarte. Der Fremde wendete sich hin, da ertönten Kommandorufe, die Reiter blieben stehen wie angewurzelt. In wohlgemessenem Gleichtakt weit ausholend lüfteten sie grüßend ihre Hüte, die Degen fuhren präsentierend aus der Scheide und die Standarte senkte sich. Er dankte lässig mit zerstreutem Gruß und wendete sich hastig wiederum zu mir. »Was gibt es da noch viel zu deliberieren und zu temporisieren?« Mit ungestümen Worten drang er auf mich ein, sogleich mit ihm zu kommen. Da ich solch weittragenden Entschluss nicht überstürzen wollte, begegnete ich seinen Bitten, seinem halb drohenden und halb verheißungsvollen Drängen, mit dem beharrlichen Ersuchen um eine kurze Überlegungsfrist. Die Ader schwoll ihm an der Stirn und zornige Ungeduld rötete sein bleiches Antlitz. Jählings wandte er sich ab zu seinem reglos harrenden Gefolge und wollte es, mit halb erhobenen Arme auf mich weisend, herbeibefehlen. Dann maß er mich noch einmal mit einem vollen, prüfend nachdenklichen Blicke, und er besann sich, er hielt inne. Er mochte einsehen, dass es klüger sei, zu bitten und zu bieten, als zu gebieten. Er lenkte ein. »Gut denn, überlegt's. Nehmt hier den Ring, er wird euch jederzeit Zutritt zu mir verschaffen.« Und leise, als wäre es ein Geheimnis, das uns zwei verbinde, »merkt's euch, auch in unseren Tagen ist gut Leben, so man die Macht hat«, und warf mir einen Ring hin mit einem prachtvollen Smaragd. »Wie finde ich euch denn?« fragte ich mit unsicherer Stimme. »Fragt nach dem Oberstfeldhauptmanne der Armada, römisch-kaiserlicher Majestät. Ich heiße Albrecht Waldstein, zu Friedland Herzog und zu Mecklenburg.« Schon halb abgewendet, beugte er sich wiederum zurück, ganz nah zu mir. »Habt ihr denn in euren Zeiten gar nichts von mir vernommen?« Und lächelte mir zu, fast schalkhaft und voll Hoheit, und gab dem Ross die Sporen und ritt davon in mächtig weiten Sätzen. Ein kurzes Frösteln faßte mich, und nun stampfte, trabte, rollte es heran. Der ganze Heerzug wälzte sich heran. Bagagewagen, Spießknechte, Schützen, Musketiere und Lanzenreiter, Kürassiere, Harquebusiere und dann wieder Feldschlangen, Falkonen und Kartaunen. In endlosen Kolonnen marschierten sie daher, scherzend und fluchend und plaudernd und singend. »Gewissen in, gewissen her, ich acht vielmehr zeitliche Ehr. Dien nicht um Glauben, dien um Geld, wie's mir auch gehe in jener Welt.« Und die Trossweiber fielen johlend ein. »Dem Kaiser wollen wir eine Schanze bauen und werden dem Schweden seinen Pass verhauen.« Und wie ich das verschollene Kriegsgerät betrachtete und die Gesichter ansah, die in Staub und Dunst vorüberzogen, die Wilden und die Frommen, die Gierigen und Stumpfen, da mußte ich mich der Erzählung des Herodot erinnern, von Xerxes, als er bei Abydos Heerschau hielt. Beim Anblick seiner ungeheuern Heeresmacht, der größten, die man je beisammen sah, vergoß der Perserkönig bittere Tränen. Als ihn sein Oheim Artabanus ehrerbietig fragte, warum er weine, statt sich seiner Macht zu freuen, rief der König, »O Artabanus, was wird von diesem stolzen Heere in 100 Jahren übrig sein?« Worauf sein greiser Ohm erwiderte, »Ach, und so kurz des Menschen Leben sei! Hier unter all den Myriaden ist sicherlich kein einziger, der nicht schon oft sehnlich verlangte, von diesem mühbeladenen Leben durch den Tod erlöst zu werden.« So sah ich sie vorüberziehen, mit Mann und Ross und Wagen, des Wallensteiners mächtige Armada, der Stolz und Schrecken ihrer Zeit, ein Schattenbild, ein Traum, in Staub und Dunst ein Haufen längst vermoderter Gespenster. Ende von Teil 10. Gelesen von crowwings.com.